Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieser Tage haben zwei der meist diskutierten Dirigenten unserer Zeit Gustav Mahlers dritte Symphonie im Programm, wenn sie nach Wien kommen. Im Konzerthaus dirigiert Theodor Kurenzis, im Musikverein Christian Thielemann. Grund genug, sich dieser Symphonie einmal zuzuwenden. Die dritte Symphonie von Gustav Mahler ist die längste der bekannten Symphonien des großen symphonischen Repertoires. Sie dauert an die 100 Minuten und an ihr lässt sich am schönsten festmachen, was der Komponist damit gemeint haben könnte, wenn er gesagt hat, ihm hieße eine Symphonie schreiben, eine Welt aufbauen. Mahlers dritte, das ist auch ein großes Märchenbuch zum Hören, wenn man so möchte. Lassen wir uns vom Komponisten auf die Reise mitnehmen. Eine Reise ist es wahrhaftig und die Symphonie beginnt im Unisono von 8 Hörnern mit einer Art Marschlied, eine Art Dur-Variante des Hauptthemas des Finalsatzes von Johannes Brahms erster Symphonie, nebenbei bemerkt. Wie auch immer, wir gehen im Frühtau zu Berge oder so. Der Elan, mit dem diese Musik aufbricht ins Unbekannte, erstirbt sofort. Wir landen in einer kargen, düsteren, schroffen Landschaft. Der Komponist hat einmal gesagt, ich könnte diesen ersten Satz auch nennen, was mir das Felsengebirge erzählt. Geschrieben wurde die dritte Symphonie ja im Angesicht der Felsenlandschaft rund um den Attersee, wo Mahler in Steinbach ein Komponierhäuschen hatte, in dem er 1895 und 96 in den Sommermonaten die Symphonie geschrieben hat. Als der junge Bruno Walter, der eine Zeit lang der Assistent von Mahler gewesen ist, zu Besuch kam, bewunderte er die Schönheiten der Landschaft und Mahler hat gemeint, bemühen Sie sich nicht, alles schon wegkomponiert. Sie brauchen gar nicht mehr hinschauen. Wenn Gustav Mahler gesagt hat, eine Symphonie, das sei bei ihm eine ganze Welt, dann hat Musik, wie die eben gehörte, auch etwas mit dem Schöpfungsmythos zu tun. Pan erwacht, sollte über dem ersten Satz der dritten Symphonie stehen. Da ist zunächst einmal die unbelebte Natur in ihrer grausamen Schönheit. Da sind die Felsengeklüfte, die Mahler von seinem Komponierhäuschen auch sehen konnte. Unheimliche Signale dringen herein. Mystische Klänge, wie ein Naturlaut, steht in den Orchesterstimmen. Aber da regt sich auch bald eine Ahnung von Leben, Frische, fröhliche Marschklänge dringen von draußen von weit her herein. Es gibt also doch auch die belebte Natur. Neben dem Felsengeklüft auch ein buntes, fröhliches Leben. Der Sommer marschiert ein, heißt es in der Partitur. Zunächst nur als Idee. Die bunten Möglichkeiten, die wir da gehört haben, die sitzen jetzt wie ein Stachel in unserem Bewusstsein. Auch wenn die strengen Klänge des Beginns wieder zurückkehren und eines der seltenen Posaunensoli in der symphonischen Literatur erklingt, das hat nichts von den Posaunenklängen des jüngsten Gerichts. Da sammeln sich schon die Kräfte, um ihre Energie freizugeben. Die lustige Gesellschaft mit ihren Marschklängen, mit ihren fröhlichen Klanggesichtern nähert sich. Es ist ein buntes Gewimmel. Und es wird auch schon im verträumten Seitentälern dieser Klanglandschaft so etwas wie Poesie laut. Oder besser leise. Thank you. Das ungeheure Panoptikum, das Gustav Mahler im ersten Satz seiner dritten vor unseren Ohren entfaltet, das wuchs sich unter seinen Händen zum größten, zum längsten Symphoniesatz aus, der je komponiert worden war. Der Komponist war selber überrascht und überwältigt. An seine Musikerfreundin Nathalie Bauer-Lechner schrieb er: "Es ist furchtbar, wie sich dieser Satz mir über alles, was ich je gemacht habe, hinauswächst, dass mir die zweite als ein Kind dagegen erscheint. Das ist weit, weit über Lebensgröße und alles Menschliche schrumpft wie ein Pygmäenreich dagegen zusammen. Wahres Entsetzen fasst mich an, wenn ich sehe, wohin das führt, welcher Weg der Musik vorbehalten ist und dass mir das schreckliche Amt geworden, Träger dieses Riesenwerks zu sein." Da spricht also eine große Vision, die quasi durch den Komponisten, durch den schöpferischen Geist hindurch sich den Weg ins Kunstleben bahnt. Mahler hat in diesem weit über 30 Minuten langen Symphoniesatz die Summe dessen gezogen, was er beim Komponieren dieser dritten Symphonie an Erfahrungen gesammelt hatte. Die Sätze 2 bis 6 waren nämlich bereits fertig komponiert, als er daran gegangen ist, den Kopfsatz der Symphonie zu entwerfen. Der nimmt sich nun aus, apropos eine Welt aufbauen, wie ein Ringkampf zwischen Tod und Leben, zwischen der Erstarrung des Winters und den blühenden Kräften des Sommers. Und das turbulente Finale dieses Satzes, das verrät uns schon, dass das Leben siegt. Die gesamte symphonische Vision, die da auf Mahler offenbar eingedrängt ist, umfasste ursprünglich sogar 7 Sätze, einige davon inspiriert von früher komponierten Wunderhornliedern. Ein Sommermorgentraum oder ein Sommermittagstraum, so lautete ursprünglich die Überschrift. Der erste Satz, dieser riesenhafte Kopfsatz dieses Werks, hieß Pan erwacht und der Sommer marschiert ein. Ein Bacchuszug. Dieser Satz für sich bildete die erste Abteilung der Symphonie, die folgenden Sätze zusammengenommen die zweite Abteilung, und Mahler wollte auch ausdrücklich, dass nach Verklingen des Schlussakkords dieser ersten Abteilung eine mindestens 5-minütige Pause erfolgen sollte. Kaum ein Interpret hält sich je daran. Die zweite Abteilung, Nummer 2, was mir die Blumen auf der Wiese erzählen, Nummer 3, was mir die Tiere im Walde erzählen, Nummer 4, was mir der Mensch erzählt. Nummer 5, was mir die Engel erzählen. Nummer 6, was mir die Liebe erzählt. Und Nummer 7, was mir das Kind erzählt. Dieser 7. Satz, eine Vertonung aus des Knaben Wunderhorn, das himmlische Leben, ist später zur Inspirationsquelle für die 4. Symphonie geworden und bildet dort das Finale. Nach der vertonten Naturphilosophie des riesenhaften ersten Satzes nehmen sich die folgenden, die mittleren Sätze der dritten Symphonie wie bescheidene Illustrationen eines Märchenbuchs aus, was mir die Blumen auf der Wiese erzählen. Der zweite Satz, Tempo di Minuetto, also ganz altmodisch, Rokoko quasi, da malt die Musik ein Idyll. Das ist der behutsame Ton der frühen Lieder von Gustav Mahler nach Texten aus des Knaben Wunderhorn. Aber diese Wunderhornlieder in ihrer Naivität, die bergen immer doppelte Böden. So bleiben denn die Störaktionen auch bei den lieblichen Geschichten nicht aus, die uns die Blumen auf der Wiese erzählen. Da tauchen bald die bösen Kobolde auf. Der Wind bläst brisant durch die Blütenpracht. Im dritten Satz bevölkern dann die Tiere des Waldes die Natur. Gustav Mahler fährt in seiner kleinen Schöpfungsgeschichte fort. Und hier ist es wirklich ein Wunderhornlied, das die Klänge inspiriert hat. Kuckuck hat sich zu Tode gefallen. Und welche Vogelstimmen sollen wir also vernehmen, wenn es den Kuckuck nicht mehr gibt? Die Wahl fällt auf die Nachtigall. Von Ferne meldet sich aber jetzt die menschliche Zivilisation. Ein Posthorn klingt herein und eine Anmerkung in der Partitur löst das Rätsel dieses seltsamen musikalischen Zeichens. Der Postillon, schreibt Mahler im Manuskript über den ersten Einsatz des raren Blasinstruments, und er verweist uns damit auf ein Gedicht von Nikolaus Lenau. Lieblich war die Maiennacht, Silberwölkchen flogen, das mag auf den Beginn dieses Satzes zutreffen, und das geheimnisvolle Lied, das der Postillon da so melancholisch bläst in der Ferne, das ist das Lieblingslied seines Freundes, der gestorben ist und das er ihm nun als Ständchen an der Friedhofsmauer darbringt. Damit ist also die Zivilisation in die unschuldige Welt der Blumen und der Tiere eingedrungen. Für das Idyll wird's jetzt gefährlich. Das bemerken wir am Ende des dritten Satzes, wo das fröhliche Treiben der Tiere im Wald plötzlich durch eine schwarze Wolke verdunkelt wird. Ein schrecklicher Schauer fährt plötzlich ins Geschehen herein. Eine böse Ahnung, dass dieses Idyll noch nicht alles gewesen sein kann, was im Schöpfungsplan für uns vorgesehen ist. Thank you. Da gönnt uns Gustav Mahler nach dem Schrecken noch einmal einen positiven Schluss. Aber der Mensch ist auf den Plan getreten. Wir erleben ihn im vierten Satz der Symphonie und wir erleben ihn in nächtlichen Visionen, vielleicht im Schlaf, in seinen Träumen. Zarathustras Nachtlied wird gesungen. O Mensch, gib Acht, was spricht die tiefe Mitternacht? Was spricht sie? Von den Leiden, von den Schmerzen, aber auch von der Lust. Weh spricht, vergeh, doch alle Lust will Ewigkeit. Hier klingen die geheimnisvollen Naturlaute aus dem ersten Satz wieder herein. Jetzt erfahren wir, wo sie hergekommen sind. Aber die Nacht endet. Die Morgenglocken beginnen zu läuten. Ein fröhliches Bim-Bam, gesungen vom Knabenchor, und ein Frauenchor singt das Lied von den drei Engeln, die einen süßen Gesang gesungen haben. Und wieder meldet sich die Stimme des Menschen. Das Altsolo bekennt wiederum in einem Wunderhornlied seine Sünden. Ich hab verstoßen, wieder die 10 Gebot. Und der Chor kommentiert mit einem tröstlichen Du sollst ja nicht weinen. Ein Zitat, das Ingeborg Bachmann später in einem ihrer innigsten Gedichte verarbeiten sollte. Alle Qualen, alle Zweifel sind gelöst. Der sechste Satz besingt, was mir die Liebe erzählt. Die Liebe Schon Richard Wagner hat am Ende seiner gewaltigen Tetralogie Der Ring des Nibelungen die Liebe als die erlösende Kraft beschrieben. Gustav Mahler lässt das Orchester nun einen großen Instrumentalgesang anstimmen, der fast eine halbe Stunde lang in einem großen Bogen dem erlösenden Schluss zustrebt. Strahlender durfte noch keine Symphonie des großen klassischen Repertoires enden. Schon der Einsatz der Melodie in den Streichern lässt uns ahnen, dass wir hier einen unendlich ununterbrochen schönen Gesang erleben werden. Mit der Komposition eines solchen großen Instrumental-Adagio-Gesangs stellt sich Gustav Mahler in eine große Tradition der österreichischen Symphonik. Hören wir das Urbeispiel eines solchen instrumentalen Gesangs bei Beethoven. Diesen Tonfall hat später Anton Bruckner aufgenommen. Musik Von der visionären, humanen Botschaft eines Ludwig van Beethoven sind wir zur Sehnsucht nach der Erlösung im Glauben gekommen bei Anton Bruckner. Gustav Mahler nimmt den Faden wieder auf. Er singt uns von der allumfassenden Erlösung durch die Liebe. Seine große dritte Symphonie, die mit den schroffen Klängen der unbelebten Natur begonnen hat, endet im wahrsten Sinne des Wortes in Herrlichkeit. Gustav Mahlers dritte Symphonie, schon wegen ihres Aufwands kaum je zu erleben live im Konzertsaal, steht dieser Tage gleich zweimal auf dem Programm. Genauer gesagt viermal in zwei verschiedenen Interpretationen in Wien. Im Konzerthaus dirigiert am 9. und 10. Juni Theodor Kurenzis sein neues Utopia-Orchester und am 17. und 18. Juni folgt im Musikverein die Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Christian Thielemann. In diesem Sinn, danke fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.